Schweriger, wurde hier von Calvin hingerichtet. Ich habe gelesen, dass Luther und Zwingli ihre Unterschriften zur Hinrichtung Servets gegeben haben. Würdest du das unterstützen?
Also erstmal, um juristisch sauber zu sein, Calvin hat Servetus nicht getötet.
Nicht getötet.
Das ist ganz wichtig. Wir müssen, sonst das klingt dann so, das muss einfach, um juristisch sauber zu sein, er hat ihn nicht getötet. Er hat ihn der Justiz überführt. Er hat sicherlich dafür gesorgt, dass der Stadtrat entsprechende Maßnahmen ergreift. Er war auch bei ihm im Gefängnis, um ihm sozusagen, dass er Abbitte leistet. Das hat er alles getan. Servetus hat dort in Ketten gelegen. Er war voll mit Würmern. Seine Kleidung hat sich mit seinem Fleisch verbunden. Da war, ich hätte das nicht einen Tag, was der Mann ausgehalten hat. Das ist...
Er war ein Arzt.
Ich sage euch, immer wenn es mir schlecht geht und immer wenn ich das Gefühl habe, dass ich schwach werde, dann denke ich nur daran, was dieser Mann für uns erlitten hat. Und dann geht es mir automatisch besser. Weil ich hätte nicht eine Sekunde das ausgehalten, was dieser Mann ausgehalten hat. Und selbst am Ende haben sie ihm angeboten, ihn durch das Schwert zu köpfen, wenn er das widerruft, was er gesagt hat, damit er nicht so bestialisch stirbt. Er hat es aber abgelehnt. Ich weiß nicht, wo der Mann dieser Kraft hält. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber immer wenn es mir schlecht geht, immer wenn ich das Gefühl habe, ich habe keine Kraft mehr, dann denke ich nur an diese Männer und Frauen sicherlich auch, die das erlitten haben, und dann sage ich, okay, was jammerst du denn hier? Was jammerst du hier wie ein kleines Mädchen? Die haben wirklich was erlitten, oder? Und das gibt Kraft. Das gibt wirklich Kraft. Also, um juristisch sauber zu bleiben, er hat ihn nicht umgebracht, er hat dafür gesorgt, deswegen muss man, man kann nicht sagen, er hat dafür gesorgt, dass er stirbt, das ist ganz klar. Er hat es auch in einem Brief an einen Freund gesagt, wenn Servetus jemals nach Genf kommen sollte, dieser Schriftzug existiert, werde ich dafür sorgen, dass Servetus die Stadt nicht lebend verlässt. Jetzt zu Zwingli und zu Luther. Die haben Calvin dazu gratuliert. Und Bucer auch. Die meisten, Melanchthon auch. Die haben ihm gratuliert, haben gesagt, das hast du super gemacht. Daran erkennen wir, was für eine Geisteshaltung diese Menschen hatten. Ich meine, man soll sich nie darüber freuen, wenn jemand ein Leid zugefügt wird. Egal ob er Trinitarier, Antitrinitarier, sowas tut man nicht, das steht auch in der Bibel, man freut sich nicht über sowas. Das ist unchristlich. Ich würde mich nicht, wenn irgendeinem Trinitarier was passiert, warum sollte ich mich darüber freuen? Was ist das für eine Einstellung? Ist doch erbärmlich, oder? Das sind natürlich Makel, die leider auch schriftlich festgehalten sind und aus denen sie nicht rauskommen, da können sie sich nicht rausfinden.
Aber es gab kein Dokument, wo die Unterschriften gesetzt worden sind.
Also mir ist sowas nicht bekannt. Ich musste nachschauen. Ich weiß nur, dass sie gratuliert haben. Aber die haben auch nichts damit zu tun. Ich meine, das in Genf war ein Stadtstaat. Genf war vor allem zu der Zeit sehr mächtig. Das darf man nicht entscheiden. Auch Castellio, der in Basel dann gelebt hat, der sich gegen ihn gestellt hat, Calvin war in Genf so mächtig, dass er Briefe überall hingeschickt hat, dass sie ihn verurteilen. Ja? Dass er auch dort seine Stelle verdient. Castellio ist in den ärmsten, was sie für Kinder hat, ich glaube 8 oder so, der ist in den allerärmsten Verhältnissen, der hat gerade so überlebt. Auch das sind Menschen, die geblutet haben, verstehst du? Das ist unglaublich, also was die erlitten haben, das ist Wahnsinn. Nicht nur Servetus, auch Castellio hat sehr gelitten darunter, dass er sich sozusagen einen Mann hingestellt und hat gesagt, das ist nicht richtig, was du getan hast. Das ist nicht richtig, einen Menschen zu töten heißt nicht, eine Lehre zu verwenden, sondern einen Menschen zu töten. Das ist wichtig.
Und um juristisch genau zu sein, die Juden haben Jesus auch nicht umgebracht.
Richtig. Wir haben ihn alle getötet.
Deshalb, darf ich noch was sagen? Also das Erwähntnis ist wichtig, auch als Märtyrer, auch im Lichte von Christus zu sehen. Kannst du vielleicht die letzten Worte, die er gesagt hat, uns noch mitteilen?
Weiß was Servetus gesagt hat. Servetus hat gesagt, Jesus, Sohn des lebendigen Gottes, sei mir gnädig. Das waren die letzten Worte, bevor er verbrannt wurde.
Es ging ja darum, dass er eigentlich bekennen sollte, die ewige Sohnschaft bekennen sollte. War ja eigentlich sind so Themen. Der anstatt das zu sagen, hat er gesagt, Sohn des ewigen oder des lebendigen Gottes und nicht diese ewige Sohnschaftsdoktrin hat er dann nicht bekannt.
Richtig. Ja.
Richtig.
Das war nur ein kurzer Überblick. Ich habe hier ein Buch von einem Harvard-Professor. 1400 Seiten. Zeit, das zu lesen. Es ist eigentlich das, wenn man normalerweise Kirchengeschichtsbücher liest, dann wird das Thema über die Täuferbewegung, speziell die der Antitrinitarier, nicht besonders umfangreich erwähnt. Sicherlich einerseits, weil das für die Trinitarier natürlich nicht so interessant ist, über die Antitrinitarier zu reden, für die ist es halt eine verwirrte Bewegung, Strömung, warum soll man sie dann groß erwähnen? Und hier ist eine, ich habe nichts Vergleichbares gefunden. Und dieser Harvard-Professor hat hier wirklich alle einzelnen Strömungen. Also es geht durch ganz Europa, wo sich überall antitrinitarische Bewegungen aufgetan haben. Das, was ich hier gemacht habe, war nur ein grober Überblick. Ja? Vielleicht wer Interesse hat, sagt, oh, das interessiert mich, da will ich ein bisschen weiterschauen. Da gibt es Literatur, aber ich wollte euch jetzt nicht damit prügeln, mit all diesem Wissen, was der hier zusammengefasst ist. Das ist gigantisch. Aber da wird dann sehr detailliert aufgezeigt, wie sich die einzelnen Zweige, wie gewisse Bekenntnisse formuliert wurden in Polen, in Deutschland, in der Schweiz, in der Tschechei, Transsilvanien, wie sich das alles verzweigt. Die italienischen Brüder, sehr wichtig. Ja? Das ist also etwas, was nicht nur irgendwo so eine deutsch-schweizerische Geschichte war. Also wer will, ich kann sich das gerne machen.
Gab es ähnliche Bewegungen oder Überlegungen und Entwicklungen in anderen Kontinenten? Ist das bekannt? Südamerika, das Nordafrika, weil Nordafrika hat ja anfangs eine recht große Rolle gespielt, Augustinus und so weiter.
Nicht, dass ich wüsste. Okay. Mir liegt dazu keine Literatur vor. Ich könnte mir vorstellen, diese Personen, von denen ich gesprochen habe, das waren vornehmlich Professoren, die wirklich über viel Wissen verfügten und die Zugänge, dadurch, dass sie eben über große Bibliotheken verfügten in den Universitäten, Möglichkeit hatten, auch sich sehr weit zu bilden. Ich denke, dass das auch ein großer Einfluss war. Und wenn man sieht, ich meine, wo war Amerika vor 500 Jahren?
Ja, ist richtig. Ja.
Und ich weiß es, also ich denke, aber Europa war da sicherlich das Zentrum,
wo,
ja, auch Basler Universität wurde gegründet 1460. Ich weiß nicht, wann die erste amerikanische gegründet wurde.
Übrigens, gerade interessant zum Anfügen, wir haben ja dieses Jahr, glaube ich, so ein Gedenkjahr in Basel, wo es das Gedenken an den Reformator Bayern. Der Erasmus von Rotterdam.
Erasmus von Rotterdam.
Genau. Und da sind auch in Basel werden zum Beispiel auch Stadtführungen gemacht. Das sind die Aktivitäten, die einfach das Leben von ihm beleuchten. Und vor kurzem war ein interessanter Artikel in der Zeitung, dass er also von Holland, wo er im Kloster seine Schriften gemacht hat, nach Basel gezogen ist, in Basel gewirkt hat. Im Zuge der Reformation und besonders denn auf Unruhe, die gekommen sind, aus Basel rausgegangen ist, nach Freiburg, in Freiburg gelebt hat einige Jahre und in seinem Todesjahr allerdings wieder nach Basel zurückgekehrt ist. Ja.
Erasmus ist natürlich wirklich ein großer und scharfsinniger Denker. Was der erreicht hat, ist unglaublich. Er hat nicht gesagt, dass sich die Trinität in Frage stellt, er hat es weicher formuliert, das ist ein schlauer Mann. Er wusste, es hat keinen Zweck, sich da mit denen anzulegen. Und wir sehen eben, er hat auch eine gewisse Vorarbeit geleistet, was eben sein Problem war, aber eben auch, was leider zum Teil auch verbunden war, auch mit den italienischen Trinitariern, dass sie eher sehr stark auch humanistisch aktiv waren. Und deswegen hört man dann oft, wenn jemand sagt, ja, du bist Unitarier, dann denken sie an unitarische Universalisten, ja, und nicht an bibeltreue Unitarier. Da gibt es also zwei Zweige, die man eigentlich sauber trennen sollte, aber die gerne vermischt werden.
Deswegen sage ich, dass ich in Deutschland auch so sind, dass ich Unitarier bin, weil wenn sie Leute ins Internet gehen und Unitarier Deutschland eingeben, kommt schon eine Seite, wo du einfach eine Naturlehre hast, die für die Bibel nicht wichtig ist. Sage ich ungern in Deutschland. Der Stefan hat gefragt wegen Amerika. Ich habe es euch schon gesagt gehabt, ich habe ja mit dem Schwiegersohn von Anthony Wasser telefoniert gehabt. Und zu dem, dass wir jetzt hier so wenig sind in Deutschland, Österreich oder Schweiz, der hat mir gesagt, ich glaube das jetzt einfach mal, dass es dort mehrere hundert unitarische Hauskirchen, Kirchen, wie auch immer, ja, gibt in der Bewegung, in der unitarischen, und sich die Menschen etwa mehrere 10.000 schon bewegen, ja, die wohl daran teilnehmen, glauben, wie auch immer. Ja.
Der Vorteil der Amerikaner gegenüber uns in Europa ist, dass die Amerikaner nicht so stark durch das griechische Denken beeinflusst sind, wie wir es hier sind. Wir hatten den Vortrag gehört, und das ist einer der Vorteile, die sozusagen genießen. Wir sind halt wirklich sozusagen griechischer als die Amerikaner. Die sind da nicht so stark von beeinflusst. Deswegen gibt es halt wesentlich mehr antitrinitarische Bewegungen.
Deswegen, das nur mal dazu, dass wir nicht ganz alleine sind.
Das ist klar.
Vielleicht auch ist der Mut, ja. Weil wir uns in unserer kleinen Gruppe, 200 Leute, 50 Leute, was auch immer, ein bisschen klein machen.
Noch eine Anmerkung zu Erasmus von Notre Dame. Du hast ja gesagt, das war ein intellektuell geschickter Mensch, der geschickt Aussagen gemacht hat, um halt nicht irgendwie gefangen zu werden in seiner Rede. Und da möchte ich hinzufügen, dass er aber in der Praxis, im Leben, kein ethischer Mensch war. Der hat zum Beispiel einen Freund, der bei ihm Zuflucht gesucht hat, hat er abgelehnt, um nicht selber verfolgt zu werden. Und da war, um jetzt nochmal auf Luther zu kommen, da konnte halt zwar Luther intellektuell nicht mithalten, aber da war in ethischer Sicht, zumindest am Anfang, viel moralischer und hat auch wirklich mit seinem Leben eingestanden, sich eingesetzt für seinen Glauben. Ja. Und ich glaube nicht, dass das immer so war, dass er die Obrigkeit, die Fürsten hinter sich hatte. Das ist später gekommen. Später wurde er zum Politiker, aber am Anfang war es noch eine andere Geschichte. Und da hat er sich wirklich mit dem Leben halt eingesetzt für den Glauben, den er vertreten hat.
Richtig.
Und das ist das, was die meisten Menschen eigentlich erstaunt hat und was sie bewundernswert finden, auch heute noch.
Ja, Erasmus war schon eher so ein wirbelloses Wesen, tatsächlich.
Aber es ist noch so eine, diese positive Seite Luthers, vor allem halt am Anfang. Wollte ich noch halt hinzufügen, weil du gesagt hast, Luther hatte einen zwiespältigen Charakter, also war zwiespältig, und da hast du nur negative Seiten aufgezählt, da wollte ich ein bisschen halt auch positive Seiten aufzählen.
Weißt du, wenn ich daran denke, was er mit seinen Schriften angerichtet hat, fällt es mir schwer, viel Positives über diese Person zu erzählen.
Allerdings, also ich glaube, es ist schon eine kleine Parallele, wie mit dem, wer ist denn nochmal, der von Calvin umgebracht wurde? Ich glaube, gibt es auch schon eine kleine Parallele. Der hätte auch so enden können, Luther. Hätte auch so enden können.
Richtig, ja. Ich meine, ich muss jetzt versuchen, in 60 Minuten irgendwie etwas zu erzählen, was irgendwie eine runde Geschichte gibt, nicht allzu flach ist und euch vielleicht zum Denken anregt für die Zukunft. Ja. Und sonst, ich hätte über Luther auch sicherlich irgendwie eine Woche erzählen können. Aber das ist ja nicht das Ziel dieses Vortrags. Aber danke für deine Antwort.
Kennst du genau. Gut, hat sogar gemeint, das Einzige, was an der Reformation interessant ist, sind nicht diese ganzen Glaubensthemen hier, keine Ahnung, Gerechtigkeit durch den Glauben alleine, sondern halt allein der Charakter Luthers. Und ich glaube, es ist wirklich das gewesen, was die meisten Menschen beeindruckt hat damals.
Bin ich dir ganz einfach, es ist beeindruckend. Ich meine, was, dass er sich da so hin, ich finde, das hat, er hat Rückgrat, ja? Das muss man ihm lassen. Er hat das immer gehabt. Ich meine, er hat ja damals zu seiner Zeit auch geglaubt, dass die Endzeit angebrochen ist. Für ihn startete sozusagen die 70. Daniel-Woche. Warum? Ich verstehe das. Ich meine, wenn du dich gegen das gesamte Imperium stellst, kann ich mir gut vorstellen, dass er gedacht hatte, die Endzeit ist angebrochen. Also das, und sich dann hinzustellen, das bewundere ich an ihm. Aber ich versuche das nicht allzu hoch zu sagen, weil ich ihn gar nicht bewundere.
Genau, er hat einen Doppelantlitz gehabt.
Er hat ein dickes Rückgrat gehabt, das muss man ihm lassen, aber es hat leider auch viele negative Auswirkungen.
Weil die Schrift sagt ja, ihr Ende schauet an. Die Schrift sagt ja, ihr Ende schauet an. Mhm. Gerade die letzte Phase war ja die arg schlimme.
Es ist eben das. Man darf natürlich, man kann natürlich sagen, Luther hat dies oder jenes, aber wenn man sich einen Menschen ansieht, der lang im Glauben ist, dann erwartet man natürlich, dass in zunehmendem Alter, dass der Heiligungsprozess bei einem Menschen fortschreitet. Da muss man gar nicht auf Luther gehen, da muss man sich selbst, da muss man sich an seine eigene Nase fassen. Wo war ich vor 5 Jahren, was ich vor 10 Jahren erzählt habe, dafür schäme ich mich heute. Aber das ist ein Entwicklungsprozess, heute tun mir viele Sachen leid, vielleicht werden mir in 10 Jahren Sachen leid tun, die ich heute sage, die ich falsch gemacht habe. Das ist ein Heiligungsprozess, der dauert das ganze Leben. Das Problem ist, nur um es kurz zu Ende zu bringen, dass Luther die Schriften gegen die Juden kurz vor seinem Tod geschrieben hat. Und das ist etwas, was äußerst schmerzhaft ist und was einfach nicht wegerklärt wird. Und das ist etwas, wo deswegen fällt es mir schwer, über ihn überhaupt irgendwas Positives zu sagen. Man muss den Menschen sehen, wenn er sozusagen seinen Heiligungsprozess beendet hat. Wo steht er da, oder? Hat er sich zurückentwickelt oder hat er sich weiterentwickelt?
Ich habe ja auch ihn nicht als Mensch gewiesen, sondern bestimmte Sachen, die er am Anfang gemacht hat. Das war jetzt keine Wertung auf seine Person hin, dass er ein recht frommer Mensch war, sondern halt einige seiner Taten. Und das, was du sagst, ist mir vollkommen bewusst. Da gehe ich total auch mit.
Ja. Weißt du, kann man auf den Bischof-Film, was kann man darauf geben? Ist das historisch okay,
ich bin kein Spezialist für Luther. Also
okay. Nee, weil das sieht man ja auch wie mit dem Teufel reden,
Scheinbar diese Geschichte gegeben haben, dass wirklich dort der Blitz eingeschlagen ist und er dann gesagt hat, dass er sein Leben Gott widmen soll. Aber wie viel davon jetzt wahr ist, ich finde den Film auch sehr emotional. Das hat mich auch berührt, als ich das gehört habe. Da wird natürlich Luther in einem sehr guten Licht dargestellt. Er hat die Büchse der Pandora sicherlich geöffnet, eben dadurch, dass er so viel Rückgrat hatte. Aber hat dann eben, was das Problem oft ist, das Ganze hat dann eben eine Eigendynamik bekommen. Und dessen war er sich natürlich nicht bewusst. So was er wollte den Papst weghaben. Aber das hat auch eine politische Dimension. Aber die ganzen Fürsten, denen war das auch zuwider, dass sie sozusagen irgendwelche Gelder Richtung Rom schicken können. Und das eben, wie es bei Calvin der Fall war, dass sie zwar irgendwo die staatliche Kontrolle hatten, aber dass eigentlich die Kirche die Macht hatte. Und das hat die Fürsten gestört. Und deswegen kam Luther genau richtig. Da kam genau richtig, dass sie endlich von dem Joch Roms befreit werden. So. Daher gesehen hat er eigentlich die Büchse der Pandora geöffnet, dass endlich dieses System, was sich jetzt über einen sehr langen Zeitraum, also 1000 Jahre eigentlich gehalten hat, und das eigentlich nie wirklich jemand groß in Frage gestellt hat. So, und das war wirklich eine Revolution. Das war wirklich eine große Revolution. Was er aber nicht bedacht hat, dass das Ganze eben eine Eigendynamik entwickelt hat, dass sich eben Täuferbewegungen gebildet haben, die dann gesagt haben, wir tun das, was in der Bibel steht, Bergpredigt ist für uns maßgebend, und nicht das, was der Staat erzählt. Und einen Eid wollen wir nicht schwören. Und das ist das, was Luther und eben den Fürsten Kopfschmerzen bereitet hat. Denn jetzt hast du eine Gruppe von Menschen, die noch zudem am Wachsen ist, sehr stark, exponentiell. Die haben sich sehr stark überall ausgebreitet. Und jetzt haben sie gemerkt, die können das nicht mehr kontrollieren. Und die wollen auch nicht den Eid schwören auf den Staat. Luther war das gar kein Problem. Er sagt, ja, macht ihr euer, ich mach meins. Und wenn irgendwelche Leute Probleme machen, dann rufe ich euch und dann löst ihr das. Ja.
Teufel
nichts zu tun haben. Und deswegen waren sie denen ein großes Dorn im Auge. Habe ich deine Frage beantwortet? Ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt.
Ja,
nee,
du hast ja selber gesagt, dass du jetzt nicht genau weißt, was da jetzt wahr ist. Und was
das nein, das mit dem Luther, also es gibt, ich meine, generell ist es immer besser, sich ein Buch von jemandem zu holen, der sich in der Thematik auskennt, oder im Internet mal zu gucken, irgendjemand, der wirklich der so Kenner von gewissen Persönlichkeiten aus der Geschichte, und sich dort ein, zwei Bücher zu besorgen, oder Filme, so kurze Clips oder so, das ist eigentlich immer viel schwierig, weil das ist das, du versuchst dann in einem, ich meine, wenn man sieht, wozu ist ein Film gut? Ein Film ist in erster Linie, es wird auch um Geld zu machen, man will Geld erwirtschaften. Der Film hat was gekostet und man will also eine Botschaft auch präsentieren, aber letztendlich muss sich das Ganze rentieren. Viele Leute haben Geld investiert, da waren viele Schauspieler dabei, und der das Ganze finanziert, will am Ende sein Geld wieder. Und dann kann es natürlich schon sein, dass Emotionen in den Vordergrund stehen und vielleicht auch auf Kosten von Wahrheiten. Deswegen halte ich das eher für besser, sich da vielleicht auch gute Literatur zu. Aber ich könnte da bezüglich Luther kann ich da nichts empfehlen, kann ich nicht so sagen.
Einer seiner hässlichsten Aussagen ist die Hundensau.
Ja.
Diese Dinge sind also schon erschreckend, die heute noch als Reliefs an manchen Kirchen zu sehen sind. Und die Nazis haben das in ihren Prozessen bei den Widerstandskämpfern missbraucht.
Ja, leider. Man hat natürlich schon eben auch in der nationalsozialistischen Zeit, natürlich war man froh über jede Schrift, die irgendetwas gegen unsere jüdischen Brüder gesagt hat. Ja. Ob das Luther ist oder Wagner ist oder wer auch immer. Das halte ich sehr problematisch, ja. Deswegen,
Gucken wir uns, wo dann gerade gehen.
Ah, okay.
Ja, es wird so ziemlich spät.
Wir sind aber nicht. Wir können auch noch weiter diskutieren für die.
Genau,
ihr müsst los.